Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabsite. Diabetes und Schlafapnoe, zwei Krankheitsbilder mit Bezugspunkten. Was verbindet sie und warum schlafen viele Typ-2-Diabetiker oft schlecht? Darüber spreche ich jetzt mit Frau Dr. Stefanie Sisi aus Nürnberg. Die Internistin arbeitet in einem Nürnberger Schlaflabor und hin und wieder auch in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sisi. Warum schlafen viele Diabetiker schlecht?
Bei vielen Diabetikern findet man ein obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, wenn es während des Schlafes vermehrt zu Atempausen kommt.
Das heißt jetzt, sie setzen einfach aus und atmen nicht?
Ja, so ist es. Viele Patienten schnarchen oder viele Menschen schnarchen und es kommt zu typischen Atempausen, weil der Nasenrachenraum sich hinten verschließt während des Schlafes.
Also nachts atmet man häufig durch die Nase und da kann die Luft nicht durch, weil das irgendwie zusammenklappt, die Röhre.
Ja, so ist es. Also es ist so, man hat ja eine Muskulatur im Nasenrachenbereich und diese kollabiert, die erschlafft während des Schlafes. Und bei den Patienten, die diese Krankheit haben, kommt es zu einer vermehrten Erschlaffung der hinteren Pharynx- oder Rachenmuskulatur. Und dadurch entsteht erstens das Schnarchgeräusch und dann zweitens diese Atempausen.
Und warum tritt sowas besonders häufig auch im Zusammenhang mit Diabetes auf?
Also die Patienten, die einen Diabetes haben, haben oft eine Störung der Innervation der Muskulatur. Daher kommt es zu einer verstärkten Erschlaffung während des Schlafes. Diese Patienten sind zusätzlich übergewichtig. Das heißt, der enge Nasenrachenbereich ist dadurch durch das Übergewicht auch noch enger. Und somit werden diese Atempausen begünstigt.
Woran merkt denn ein Diabetiker, dass er möglicherweise nachts solche Aussetzer hat und unter der sogenannten Schlafapnoe leidet?
Also oft merkt es der Patient nicht selber, sondern sein Bettnachbar. Der sagt, du schnarchst, du hast Atemaussetzer, ich habe Angst, dass du erstickst. Es gibt aber auch eine Gruppe von Patienten, die am nächsten Tag müde und gerädert aufwacht. Die sagen, ich wache nachts immer wieder auf, ich weiß gar nicht warum. Oder ich merke, dass ich nachts keine Luft bekomme.
Also das kann man auch schon merken. Also dass man wacht richtig davon auf, Obwohl man dann schon wieder anfängt zu atmen und nicht erstickt.
Man merkt es schon. Also man schläft, oft wachen die Patienten auf und merken, dass sie keine Luft bekommen. Oder es gibt auch solche Patienten, die einfach aufwachen ohne Grund, mit Herzrasen, erhöhten Blutdruckwerten, wenn sie dann mal einen Blutdruck mal messen und schweißgebadet sind nachts. Also sie merken, dass der Schlaf eigentlich nicht erholsam ist.
Heißt das, dass sie auch am nächsten Tag zu gut Deutsch gerädert sind und einfach immer noch müde sind, obwohl sie 10 Stunden im Bett gelegen haben und eigentlich
so
geschlafen?
Es. Die Patienten sind müde. Sie merken das oft, wenn sie bei monotonen, also bei langweiligen oder in langweiligen Situationen einschlafen, oft vor dem Fernseher. Manche Patienten brauchen einen Mittagsschlaf oder können sich nicht mehr so konzentrieren. Das heißt, auch beim Zeitunglesen nicken sie ein. Oder es gibt auch die Extremvariante, wenn ein Patient berichtet, ach, ich schlafe ja sogar während einer Unterhaltung oder beim Essen ein.
Das ist dann sicherlich ein Grund, wo man was unternehmen möchte, auch um die Lebensqualität zu erhöhen. Wohin geht denn dann ein Diabetiker, der vielleicht an Schlafapnoe leidet, um abzuklären, ist es daran?
Es gibt spezielle Einrichtungen, das heißt Schlaflabor. Der Patient muss dann praktisch ins Schlaflabor kommen, damit man diese Erkrankung nochmal untersuchen kann und dann behandeln.
Ich kann aber jetzt als Diabetiker nicht einfach im Internet gucken, wo ist ein Schlaflabor, und dann sage ich mal hier, hallo, könnt ihr mal gucken, ob ich nachts voll durch der durchatme oder nicht?
Also es gibt natürlich eine Zwischenstufe. Man geht erstmal zu seinem Hausarzt oder zu seinem Diabetologen. Diese Ärzte haben öfters mal ein Messgerät, das heißt Polygraphie. Das wird dem Patienten mit nach Hause mitgegeben. Die Arzthelferin hängt dem Patienten das Gerät hin und dann werden am nächsten Tag die Daten ausgewertet und dann kann man sehen, hat der Patient geschnarcht, treten diese typischen Atemaussetzer auf und dann kann man den Patienten je nach Befund aufklären und dann einweisen.
Das kann ich mir so ähnlich vorstellen wie so ein 24-Stunden-Blutdruckmessgerät. Ja. Das kriege ich umgehängt, das ist so ein Kästchen und dann schlafe ich halt damit.
Ja, genau. Es ist nichts Kompliziertes. Also wie gesagt, man kriegt so einen Bauchgurt umgehängt um den Thorax. Also das heißt, um den Oberkörper, dann kriegt man noch einen Clip an den Fingern und so einen kleinen Nasenflow-Messer, also eine kleine Nasenbrille, die den Atemfluss misst. Also es ist nichts Kompliziertes, die Arzthelferinnen übernehmen diesen Part. Man geht eigentlich nach Hause, man schläft mit dem Gerätchen und am nächsten Tag bringt man das wieder mit, es wird dann ausgewertet. Und dann entscheidet der Arzt in der Praxis, das ist ein typischer Befund, also sie haben geschnarcht, sie haben Atemaussetzer gehabt und dann steht eigentlich eine Einweisung ins Schlaflabor nichts mehr im Wege. Es gibt ja in jeder Stadt ein Schlaflabor, will ich hoffen.
Darunter können sich vielleicht viele noch nicht so ganz was vorstellen und ich frage mich manchmal auch, was mache ich im Schlaflabor und was passiert da, was machen die mit mir?
Es ist auch nichts Schlimmes. Also wie gesagt, man stellt sich zum Vorstellungsgespräch vor. Das ist eine Anamnese. Das heißt, es kommt ein Arzt auf Sie zu, der Sie fragt, welche Beschwerden haben Sie? Warum sind Sie überhaupt hierher gekommen? Wie war diese Schnarchmessung oder diese polygraphische Auswertung? Er stellt einfach Fragen, wie Sie sich fühlen, warum Sie da sind. Und dann wird dann festgelegt, man schaut sich die ganzen Befunde nochmal an, wie viele Nächte man im Schlaflabor nächtigen muss. Also wenn der Befund ganz klar ist und der Patient während des Essens einschläft, dann ist es klar, dass man da was machen muss. Und man hat auch eine positive Aufzeichnung von dieser polygraphischen Messung. Dann kann man sagen, der Patient braucht eine Maske, eine Maskentherapie, weil man kann es ja auch nicht mehr lassen, weil je älter man wird, desto schlimmer wird es eigentlich.
Eine Maskentherapie heißt, von da an sollte dann ein Patient in diesem schlimmeren Fall tatsächlich mit einer Maske auf dem Gesicht schlafen. Kann man einfach erklären, was dadurch passiert, warum dann die Atemaussetzer vielleicht weniger werden?
Sie müssen sich das einfach vorstellen, der ganze Nasenrachenbereich, das ist wie so ein Luftballon. Und diesen Luftballon versucht man von außen aufzublasen. Und zwar durch die Maske wird ein positiver Luftdruck praktisch in den Nasenrachenraum hineingeblasen, um das Ganze zu dehnen, aufzuweiten.
Aber kann ich den dann auch noch ausatmen oder kriege ich dann nur noch Luft reingepumpt?
Das ist eine entscheidende Frage. Und zwar, man kann in der Regel schon ausatmen. In der Regel braucht man so einen mittleren Druck von 10 Millibar. Das ist jetzt nicht besonders hoch, aber man kann schon dagegen ausatmen. Es gibt aber moderne Geräte, die einen Mechanismus haben, dass in dem Moment, wo der Patient ausatmet, der Therapiedruck, also dieser Luftstrom, nachlässt. Das gibt es auch. Also man hat auch an diese Eventualität gedacht.
Ist denn diese Form mit so einer Schlafmaske dagegen anzugehen, gegen die Schlafapnoe, die einzige Möglichkeit der Behandlung oder kann man was mit Tabletten machen oder mit anderen Behandlungsmöglichkeiten?
Also es gibt schon eine Menge anderer Behandlungsmöglichkeiten. Also das Erste, was man sich merken sollte, je übergewichtiger man ist, desto schlimmer ist das Schlafapnoe-Syndrom. Indem man gezielt sein Gewicht reduziert, kann man die Zahl dieser Atempausen deutlich reduzieren. Es gibt aber auch leichte Befunde, wo man primär auch etwas, also im Bereich des Nasenrachenraumes operieren könnte. Zum Beispiel, es gibt Patienten, die haben große Tonsillen, große Rachenmandeln. Und die kann man operativ entfernen oder man kann das Zäpfchen operativ entfernen. Also man muss auf alle Fälle sich mal einem Hals-Nasen-Ohrenarzt vorstellen. Der muss sich diesen Nasenrachenbereich anschauen. Und der kann dann entscheiden, ob das ein Befund ist, den man primär operativ therapieren kann. Es gibt nämlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel, aber das ist eher so eine Art Ultima Ratio. Also wenn ein Patient eine Maskentherapie zum Beispiel nicht toleriert, kann man auch zum Mund-Gesichts-Kieferchirurgen gehen. Der kann einen Patienten eine Unterkieferschiene anpassen, dass der Unterkiefer so ein bisschen nach vorne verschoben wird, damit der Nasenrachenraum oder der Rachenraum vergrößert wird. Aber wie gesagt, diese Therapieoption ist nur die letzte Methode. Also goldener Standard ist nach wie vor die Maskentherapie.
Mir fällt gerade was ein und das ist jetzt vielleicht eine ungewöhnliche Frage für Sie, aber haben Sie im Schlaflabor auch schon viele Sänger gehabt oder Sängerinnen?
Soweit, dass ich mich erinnern kann, eigentlich nicht.
Könnte es eine Möglichkeit sein, das ist jetzt vielleicht ganz absurd aus Ihrer Sicht, dass man mit Singen die Muskeln im Hals-Rachenraum ein Stück weit trainieren kann, um gar nicht erst irgendwann mal am Schlafapnoe leiden zu müssen?
Es gibt solche Therapieansätze, von denen habe ich gehört, aber aus Erfahrung kann man damit nicht das Problem lösen. Wenn man wirklich einen leichten Befund hat, also wenig Atemaussetzer oder Atempausen pro Stunde Schlaf hat, kann man das natürlich anwenden. Aber wenn man einen schweren Befund hat, also dass man richtig müde ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man durch so ein Training der Atemmuskulatur von der Maske komplett wegkommt. Das ist ja das Problem.
Und es ist erstaunlich, Sie sagen, ganz viele Diabetiker betrifft das. Wie viel sind das etwa? Kann man das prozentual in Zahlen fassen?
Es gibt ungefähr so 23% der Diabetiker, die ein Schlafapnoe-Syndrom haben. 23%. Also das ist schon deutlich.
Und die Ursache, warum das so gerne zusammen auftritt, Schlafapnoe und Diabetes, sind, haben Sie gesagt, einmal das Übergewicht. Gibt es andere Gründe? Vielleicht also Durchblutungsstörungen, die bei Diabetikern häufiger sind, Nervenstörungen?
Nervenstörung. Also viele Patienten haben ja eine diabetische Polyneuropathie. Und ich meine, die diabetische Polyneuropathie, das ist eine Erkrankung der Nerven. Wenn diese Nerven erkrankt sind, also ihre Funktion nicht mehr ausüben können, dann wird auch die Muskulatur, also im Nasenrachenbereich, auch nicht mehr optimal versorgt, innerviert. Das heißt, man findet bei den Patienten, die eine Polyneuropathie haben, auch häufiger diese Erkrankung.
Dann hoffen wir, dass vielen Diabetikern das erspart bleibt und dass sie, was man weiß, ist, dass jedes Pfund, was man abnimmt, auch ein Positivum ist. Frau Dr. Sisi, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.